Ich wünsche euch guten Morgen. Ich freue mich, heute in Detmold zu sein. Es sind immer wieder so Emotionen, Gefühle. Ich bin aufgeregt, wenn ich hier in Detmold bin. Das kennt ihr ja, dieses Gefühl, wenn man wieder zurückkommt zu einem Ort, wo man gelebt hat. Menschen, die man immer noch kennt. Und auch leider einige von euch, beziehungsweise von denen, die nicht mehr da sind heute Morgen. Ich vermisse einige Gesichter, einige Menschen hier. Aber was mich auch freut, ist, einige neue Gesichter zu sehen. Es ist schön, dass ihr hier seid, dass diese Gemeinde auch ihren Charakter bewahrt. Ein Charakter der Liebe und der gegenseitigen Annahme. Vielleicht habt ihr gestaunt, als ihr den Titel dieser Predigt gelesen habt. Wie kann jemand nur so blöd sein? Es ist nicht so typischer Titel einer Predigt, aber für jede Sicherheit habe ich eine kurze Erklärung unten geschrieben. Da geht es um die Barmherzigkeit. Und ich weiß nicht, ob ihr jetzt ad hoc etwas mit dem Wort Barmherzigkeit anfangen könntet. Es ist kein Modewort. Es ist kein Wort, was so oft erzählt oder erwähnt wird. Ich lese aus Lukas Kapitel 6, Vers 36 und hiermit möchte ich gerne in unser Bibelstudium heute Morgen einsteigen. Lukas Kapitel 6, Vers 36. Jesus sagt hier etwas sehr Wichtiges. Seid nun barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Durch die Barmherzigkeit für den Nächsten bist du Gott ähnlich, sagte ein Mensch, der Basilius der Große hieß, ein großer Denker. Durch die Barmherzigkeit für den Nächsten bist du Gott ähnlich. Wenn du die Barmherzigkeit ausübst, dann bist du Gott ähnlich. Aber lass uns zuerst klären, was Barmherzigkeit ist. Barmherzigkeit ist die praktische Umsetzung der Nächstenliebe. Barmherzigkeit sieht jemanden mit Augen Gottes, fühlt mit und hilft. Ich habe große Schwierigkeiten gehabt, genau die Barmherzigkeit zu definieren. Aber vielleicht ist das die beste Definition. Barmherzigkeit sieht einen Menschen, fühlt mit, was der andere auch fühlt und hilft, bleibt nicht untätig. Die wesentliche Voraussetzung für Barmherzigkeit ist die Empathie. Das ist ein neueres Wort, Empathie. Das ist die Fähigkeit, sich in die inneren Motive einer anderen Person einzufühlen. Einfühlung bezeichnet die Fähigkeit, Gedanken, Emotionen und Bedürfnisse eines anderen Menschen zu erkennen und zu verstehen. Für mich war es unheimlich wichtig, diese zwei Begriffe heute Morgen zu klären, bevor wir weiter mit der Predigt gehen. Jetzt ist es klar, was Barmherzigkeit ist und was Empathie ist. Ja? Ihr seid still, das ist immer ein doppeldeutiges Signal. Barmherzigkeit sieht, fühlt mit und hilft. Empathie ist ein anderes Wort für Barmherzigkeit, nämlich die Fähigkeit, sich in einen anderen Menschen zu versetzen. Um barmherzig zu sein. Ohne diese Eigenschaft können wir nicht barmherzig sein. In der heutigen Predigt wollen wir lernen, anderen Menschen gegenüber barmherzig zu sein, statt sie zu verurteilen. Das Gegenteil von Barmherzigkeit ist Urteilen über jemanden oder etwas. Es war ein sonniger und warmer Tag im Frühjahr des letzten Jahres. Ich war unterwegs in der wunderschönen kleinen Stadt Stolberg. Wunderschön ist unter Klammern oder soll unter Klammern oder Einführungszeichen, also dann, wie heißt man das? So ist es, Dankeschön. Ja. Stolberg ist nicht besonders schön, aber wir wohnen in Stolberg und deswegen ist es auch schön. Es war, wie schon gesagt, ein wunderschöner Tag. Frühling kam langsam und viele Menschen waren schon mit ihren Cabrios mit offenem Dach unterwegs. Und ich war in meinem Wagen, beide Fenster waren unten, um ein bisschen frische Luft zu bekommen. Ich fuhr hinter einem Smart Cabrio, in dem eine Frau und ein Mann saßen. Nach kurzer Zeit bremste der Wagen vor mir und blieb stehen. Ein bisschen abgelenkt durch viele Menschen, die in Straßencafés saßen, sah ich auf der rechten Seite eine Möglichkeit, den Wagen vor mir zu überholen. Meine Annahme war, dass die Autos vor mir links abbiegen wollten und wegen Gegenverkehr einfach abwarten müssten. Ich war ziemlich flott unterwegs und nicht so ganz konzentriert. Und erst als ich auf der Höhe des Smart Cabrios, aber von der rechten Seite war, ich habe nämlich die Parkplätze benutzt, um die Wagen zu überholen von der rechten Seite. Man soll nicht immer Prediger als Beispiel nehmen. Merkte ich, dass es sich um eine Ampel handelt und dass die Menschen vor mir nur deswegen stehen geblieben sind, weil die Ampel rot war. Ich habe sehr schnell kapiert, was ich getan habe. Und gleich, also Rückwärtsgang und versucht, mich hinter Cabrio, Smart, also dann Fahrer, zu stellen. Nur die anderen Autos rückten schon näher und der Platz war zu. Es war ziemlich peinlich, muss ich euch sagen. Viele Leute in Straßencafés, also dann guckten natürlich, was macht der? Ja. Mir war es peinlich, weil ich gesehen habe, dass ich etwas Falsches getan habe. Aber das war nichts im Vergleich mit dem bösen Blick des Mannes im Smart. Was mich endgültig fertig gemacht hat, war sein lautes und wütendes Schimpfen in meine Richtung, dass jeder, das war gefühlt, im Umkreis von 3 Kilometern hören konnte. Ja, Cabrios, er war im Cabrio, Dach offen, meine Fenster, viele Leute draußen, ich habe Fehler gemacht und jetzt kommt die Krönung. Wie kann jemand so, nur so blöd sein? Ihr habt jetzt über mich gelacht. Aber ich drehe den Spieß jetzt. Wie oder was würdest du in einer solchen Situation tun? Fällst du zu? Wie würdest du in einer solchen Situation reagieren? Ich merkte, wie ich kleiner und kleiner im Auto wurde, aber das half auch nicht, einer musste weiterfahren. Ihr möchtet bestimmt wissen, wie ich reagiert habe, oder? Es gibt etwas aus meiner Reaktion, was ich nicht wiedergeben darf, und es gibt etwas, was ich euch erzählen werde. Nach diesem schönen Satz des Fahrers vor mir sind viele Gedanken in sehr kurzer Zeit durch meinen Kopf gegangen. Es ist interessant, wie schnell wir denken, wenn Adrenalin also vorhanden ist. Zuerst kam eine automatische Antwort, ohne dass ich viel überlegt habe. Und diese Antwort könnte mit beliebigen Buchstaben des Alphabets anfangen. Mit A, mit B, Ich habe mich nicht im Griff gehabt, in diesem ersten Augenblick habe ich später gemerkt. Der laute Satz des Smart-Fahrers hat mir natürlich sehr weh getan und ich fühlte mich von ihm ungerecht behandelt. Ja, es hat mir sehr weh getan, was er gesagt hat. Eigentlich wollte ich ihm erklären, dass ich einen Fehler begangen habe und dass es mir deswegen leid tut. Das war mein Gedanke nach dieser ersten Reaktion. Ich wollte ihm sagen, erklären, schau mal, ich habe mich geirrt. Dafür habe ich aber keine Chance bekommen, weil die Ampel grün also wurde und er sehr schnell weg war. Ich habe keine Chance gehabt. Ich wollte ihm folgen, ihn zur Rede stellen und alles erklären. Ich konnte nicht richtig sehen, wie groß er war, weil solche Sachen können auch schief gehen. Ja, jemanden zur Rede zu stellen, den man nicht kennt und ihn, besonders wenn Gefühle also so vorhanden sind, ist nicht so die klügste Lösung. Ich wollte ihm auf jeden Fall folgen und sehen, wo er wohnt, sodass ich die Rache eines Tages ausüben kann. Das war schon der nächste Gedanke. Ja, das tat so wie viel weh und dann dachte ich mir, so unbestraft kannst du auch nicht durchs Leben gehen. Folgen und sehen, wo er dann parken wird. Und dann die Rache, also müsste ich mir noch genau überlegen, aber sie sollte auf jeden Fall gewaltig sein und ihm sehr weh tun. Die Idee, seinen Wagen zu zerkratzen, fand ich in diesem Augenblick als sehr interessant und sehr gut. Ja, ich sollte ihm heimzahlen. Er sollte sich so ärgern, wie ich mich in diesem Augenblick geärgert habe. Mein Herz raste und ich war sehr aufgeregt. Und jetzt kommt die Krönung. Es reicht nicht, dass er mich so fertig gemacht hat vor vielen Zeugen. Da kam der Spaßverderber aus meinem eigenen Kopf. Kennt ihr den? Nein. Der Spaßverderber aus meinem eigenen Kopf flüsterte mir Folgendes ganz leise zu, obwohl mein Blutdruck schon also gegen 200 war. Diese Stimme sagte, ein toller Pastor bist du. Schade, dass dich jetzt die, denen du über die Liebe Gottes von der Kanzel predigst, nicht sehen und hören können. Jesus in diesem Augenblick bestimmt sehr stolz auf dich. Ich kenne diese Stimmen, ne? Geschwister, ich danke Gott für diesen Tag in meinem Leben. Wisst ihr warum? An diesem Tag lernte ich ein bisschen barmherziger mit mir und anderen Menschen umzugehen. Ich staune immer wieder, wie Gott solche unangenehme Situationen nutzen kann, um uns sehr wichtige Lektionen mitzuteilen für unser Leben. Ich habe mich gefragt, wie Jesus in einer ähnlichen Situation reagieren würde. Was würde er tatsächlich tun? Warum dachte und handelte Jesus anders als so viele andere Menschen aus seiner Umgebung? Was war sein Geheimnis? Warum verurteilt Jesus Menschen nicht, sondern hat Mitleid mit ihnen? Er verurteilt nicht, sondern hat Barmherzigkeit, ist barmherzig anderen Menschen gegenüber. Wie schafft er das? Ich wollte mich nicht einfach mit dieser Antwort abspeisen lassen, ja, er ist Gottes Sohn und weil Gott hat gesagt, wir sollen so barmherzig sein, wie er, Gott, barmherzig ist. Das heißt, es muss einen Weg geben, dass ich auch so andere Menschen behandle, barmherzig werde, statt sie zu verurteilen. Johannes Kapitel 8, Verse 2 bis 11. Ihr werdet merken, es sind Texte, die ihr sehr gut kennt. Johannes Kapitel 8, Verse 2 bis 11. Johannes, das Evangelium nach Johannes Kapitel 8, 2 bis 11. Frühmorgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten, denn er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind jene? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: So verurteile auch ich dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Wenn du diesen Text hörst, was regt dich am meisten auf? Was regt dich am meisten auf, wenn du diesen Text liest oder jetzt, wenn du den gehört hast? Zwei Sachen regen mich besonders auf. Die erste: Wer oder was gibt den Schriftgelehrten und Pharisäern das Recht, diese Frau vor Jesus zu bringen? Wer gibt ihnen das Recht, jemanden zu nehmen, in die Mitte zu stellen, bloßzustellen vor allem, um mit ihr zu experimentieren? Ich weiß, ich rede wie ein Mensch aus dem 21. Jahrhundert, ja, aber es ist sehr interessant, warum sich Menschen Recht nehmen, manche Sachen zu tun. Was steckt dahinter? Und die zweite Sache, die mich sehr aufregt, ist die Tatsache, dass sie ihre wahren Motive Jesus gegenüber versucht haben zu verstecken. Es sollte eigentlich um eine theologische Frage gehen, aber tatsächlich geht es um ihre persönlichen Aggressionen Jesu gegenüber. Sie suchten einen Grund, Jesus anzuklagen, um ihn danach zu töten. Und ihr merkt, was ist dahinter, was uns aufregt. Hinter jeder unserer Taten steht ein Gedanke, die unsere innere Haltung verrät. Ist euch das aufgefallen? Alles, was wir tun, hat einen Grund. Es ist sehr wichtig zu wissen, warum ich selbst etwas tue. Aber genauso kann man schauen, warum andere Menschen etwas tun und welcher Gedanke steht dahinter. Ich möchte euch involvieren. Ihr merkt immer wieder, mit Fragen mitzudenken. Welcher Gedanke steht hinter der Handlung der Schriftgelehrten und Pharisäer in dieser Begebenheit? Und ich übe heute Morgen gleich mit euch Empathie. Empathie ist Fähigkeit zu erkennen, welche Motive hinter der Handlung einer Person stehen. Welcher Gedanke steht hinter der Handlung der Schriftgelehrten und Pharisäer in dieser Begebenheit? Welcher Gedanke gibt ihnen das Recht, ein Urteil über diese Frau zu fällen? Bevor wir etwas in unserem Leben etwas tun, spielen unsere Gedanken, heute Nachmittag werden wir darüber mehr reden, ja, da geschieht ein Dialog im Kopf meistens, bewusst oder unbewusst. Und dann kommt ein Gedanke, der die Tat dann rechtfertigt. Die Tat war, dass sie eine Frau erwischt haben und sie, Ehebrecherin, dann in die Mitte gestellt haben. Was haben sie gedacht? Welcher Gedanke war da, der ihnen das Recht gegeben hat, das zu tun? Hinter der Tat der Schriftgelehrten und Pharisäer steht der Gedanke, dass sie besser sind als die Ehebrecherin. Hinter jedem Urteil, das wir über andere Menschen fällen, steht der Gedanke oder die innere Einstellung, ich weiß es besser, ich bin besser, ich kann es besser oder ich habe mehr. Warum hat mir der Smartfahrer dann zugerufen, wie kann jemand nur so blöd sein? Was war der Gedanke in seinem Kopf? Ich kann es besser. Ich habe es gesehen. Und du bist blöd. Urteil. Die Grundhaltung, wenn wir urteilen. Und ob du mir glaubst oder nicht, heute wirst du mehrere Urteile aussprechen. Heute werde ich mehrere Urteile aussprechen. Und ich werde mich später darüber ärgern, weil ich dem anderen keine Chance gegeben habe. Wenn wir jemanden urteilen, das ist ein Akt der Lieblosigkeit. Und Barmherzigkeit ist ein Akt der göttlichen Liebe. Aber dafür braucht man Zeit. Und wer hat schon heute Zeit? Sind die Schriftgelehrten und Pharisäer besser als die Ehebrecherin? Sind sie? Ihr schaut ein bisschen verwirrt. Sind sie besser als die Ehebrecherin? Nein? Aber jetzt wird es persönlich. Sind wir besser als andere Menschen, über die wir Urteil fällen? Seid ihr euch sicher? Aber passt auf, schau dich heute Morgen in unserer Gemeinde um. Schau dich ruhig um. Von wem bist du besser und von wem bist du schlechter? Wisst ihr, woher ich das weiß? Ich tue das genauso wie ihr. Ja? Wenn ich jemanden treffe, da kommt ein innerer Richter und sagt, ach, schau mal, wie der angezogen ist. Du siehst viel besser aus. Oder wenn einer, weiß ich nicht, also mit einem dicken Wagen oder weiß nicht was, also kommt, ja, da gucke ich und sage, boah, ja. Und dann bist du klein und sagst, der ist besser als du. Der hat was Richtiges getan im Leben. Du offensichtlich nicht. Die größte Kunst unseres Lebens ist, zu beobachten, ohne zu bewerten. Jesus schreibt auf dem Boden und die Ankläger der Frau verschwinden, einer nach dem anderen. Die Botschaft, die Jesus für sie hat, ist folgende. Du bist nicht besser als diese Frau. Wir sind nicht besser als andere Menschen. Wir sind vielleicht nur besser dran. Die erste und die wichtigste Voraussetzung, um andere nicht zu verurteilen, sondern Mitleid mit ihnen zu haben, barmherzig zu sein, Gott ähnlich zu sein, ist, ich bin nicht besser als du. Und das ist unheimlich schwierig. Warum sollte ich bloß nicht besser sein als andere? Es gibt zwei Tatsachen. Wir sind alle Sünder. Nach der Bibel, nach der Qualifikation, nach dem Urteil Gottes, der Bibel, sind wir alle Sünder. Und da kannst du mehr haben, kannst du mehr wissen, kannst du gebildeter sein. Es ist egal was, du bist in der Kategorie Sünder. Punkt. Und zweite, wir alle haben dieselben Bedürfnisse. Und ich würde euch gerne auf dieser Ebene der Bedürfnisse, würde ich mich gerne mit euch heute Morgen bewegen. Weil da können wir etwas tun. Durch die Tatsache, dass wir Sünder sind, da können wir nichts tun. Da kann nur Gott etwas tun. Aber auf der Ebene der Bedürfnisse, da kannst du etwas tun, um barmherziger zu werden. Wir unterscheiden uns nur in dem, wie wir versuchen, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Aus diesem Grund ist die Frage, warum ein Mensch etwas getan hat, viel wichtiger als die Frage, was er getan hat. Verstehen, warum ein Mensch etwas getan hat, macht uns demütig, weil wir entdecken, dass wir dieselben Bedürfnisse haben. Ich wiederhole, der Unterschied ist nur, welchen Weg wir uns ausgesucht haben, um diese Bedürfnisse zu befriedigen. Ich werde das gleich illustrieren und ich glaube, dann wird der Punkt also für jeden nachvollziehbar sein. Geschwister, welche Bedürfnisse hat jeder von uns? Und jetzt bediene ich mich einer einfachen Klassifikation von Maslow. Ja? Wir haben die Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Sexualität, Ruhe, Bewegung, Schutz vor den Elementen. Deswegen kann ich euch sehr, sehr gut lesen, wie ein offenes Buch und ihr mich. Weil wir haben alle dieselben Bedürfnisse, oder? Zweite Sache, Sicherheit. Materieller Schutz von Krankheit, Schmerz und Verlust. Jeder von uns braucht Sicherheit. Dazugehörigkeit, Liebe, Freundschaft, Gruppenzugehörigkeit. Jeder von uns braucht das. Anerkennung durch andere, Ansehen und Einfluss braucht jeder von uns. Selbstverwirklichung, Entwicklung und Entfaltung des eigenen Potenzials und der Persönlichkeit brauchen wir alle, oder? Der Unterschied ist nur die Betonung. Einer braucht das mehr als der andere. Aber im Grunde genommen, die Seelsorge ist unheimlich einfach. Ich staune immer wieder in der Eheberatung, die ich also ab und zu mache. Wenn ich euch jetzt treffe, da sagt bitte nicht, dass ich Wahrsager bin. Wenn Schwierigkeiten in eurer Ehe, also wenn es darum geht, geht es entweder um diese drei Sachen, die ich erwähnen werde, oder vielleicht 5% andere oder noch weniger, 2% andere. Aber wenn es Probleme in der Ehe gibt, geht es an erster Stelle um Kommunikation. Entweder Kommunikation, entweder Sexualität oder Finanzen. Dürft ihr euch aussuchen. Aber nicht das, weil ich schlau bin, weil das sind unsere Bedürfnisse und das ist also Erfahrung, die das einfach sagt. Geschwister, ähnliches mit Bedürfnissen. Deswegen, wir kennen uns. Wenn wir in uns selbst schauen, erkennen wir anderen Menschen auch. Ich habe Ehre, sage ich, also gehabt, Marius kennenzulernen. Marius Schiriak, und ich darf den Namen aussprechen. Marius hat mir ausdrücklich erlaubt, seinen Namen zu erwähnen und das, was er getan hat. Marius ist bekehrt. Es ist wunderbar, wenn ihr einen bekehrten Menschen im Gefängnis trifft. Marius ist 33 Jahre alt und kommt aus Rumänien. Er ist verheiratet und hat zwei kleine Söhne, die ihn nur ab und zu sehen. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass Mario seit 21 Monaten, genau 11,1 Kilometer von mir entfernt, in JVA Aachen wohnt. JVA ist jedem von uns ein Begriff, ja? Ihr habt das auch in Detmold. Marius ist insgesamt zu 4,5, also Jahre Gefängnis wegen schweren Betruges verurteilt. Marius hat in großem Stil Geld von euren Konten gestohlen, indem er die Kameras und Scan-Geräte bei Bankautomaten installiert hat. Oder besser gesagt, er hat das Ganze als ein kleiner Chef organisiert. Ich konnte von ihm einiges lernen. Ich besuche Marius seit einem halben Jahr und habe festgestellt, aber das ist eigentlich eine Geschichte für sich, wie Marius, wie wir zusammengekommen sind. Da muss ich euch bei Gelegenheit, wenn das nächste Mal in Detmold kommen, erzählen. Festgestellt, dass es, ja, ich wiederhole. ihr habt Zeit. Ich besuche Mario seit einem halben Jahr und habe festgestellt, dass es nur einen wesentlichen Unterschied zwischen Marius, mir und euch allen gibt. Nur einen. Was meint ihr? Was ist der Unterschied? Er ist im Gefängnis, wir sind im Freien, ja? Ich dachte was anderes. Der Unterschied zwischen ihm und uns liegt nur darin, wie wir versucht haben, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist der Schlüsselsatz dieser Predigt. Marius erzählte mir, wie es dazu gekommen ist. Er sagte, er führte ein ziemlich ruhiges, normales Leben. Aber dann hat er gesehen, also dass manche Freunde von ihm irgendwas anderes machen und dass sich das lohnt, was sie machen. Und einer von denen hat über ihn einen Wagen, ein Audi A8, bestellt im Wert von 38.000 Euro. Und der sagte, Marius, das war für ihn der Anfang. Er sagte, 38.000, woher hat er das Geld? Bis gestern kenne ich ihn, war genau so wie ich. Und dann kam der Wunsch in ihm, ich hätte gerne auch so einen Wagen. Ich hätte auch gerne einen schönen Wagen. Gibt es einige von euch, die auch einen schönen Wagen gerne hätten? Und da kamen diese Typen, ja, und die waren so cool. Und er wollte einfach cool sein, einer von denen, kein Spaßverderber. Möchte jemand von euch Anerkennung von Menschen aus eurer Umgebung haben? Wir alle brauchen das. Und dann hat er nur den falschen Weg ausgesucht, um seine Bedürfnisse zu befriedigen. Nämlich, er hat etwas gesellschaftlich Unakzeptables getan. Und dafür ist er eingesperrt. Und was ist eigentlich Gefängnis? Er sitzt in einem Raum, 2x4, 2x3 Meter, zusammen mit noch einem Mann. Und meistens ist er eingesperrt, also die ganze Zeit. Er sagt, am Wochenende ist es am schlimmsten. Da geschieht nichts. Essen, Trinken ist kein Problem. Und wieder, die Strafe besteht darin, dass er seine Bedürfnisse nicht befriedigen kann. Er würde gerne seine Kinder sehen, seine Familie, würde gerne arbeiten, würde gerne Sachen machen. Und er hat eingesehen, aber die Strafe besteht darin, dass er seine Bedürfnisse nicht befriedigen kann. Ihr merkt, man kann im Gefängnis sitzen, ohne im JVA zu sein. Marius wollte nur all das, was du auch haben möchtest. Essen, Trinken, Sicherheit, Ansehen, Dazugehörigkeit und Anerkennung. Er ist dafür zu 4,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Es gibt Menschen, die diese Bedürfnisse erfüllen auf eine gesellschaftlich akzeptable Art und Weise und werden dafür noch gelobt. Wenn du 15 Stunden am Tag arbeitest und viel hast, werden Leute sagen, toll, wie fantastisch. Aber wenn du Geld von anderen nimmst, das geht nicht. Zurück zur Begebenheit aus Johannes Kapitel 8. Die Frage, was die Ehebrecherin getan hat, ist leicht, führt aber zur Verurteilung ihrer Tat und gleichzeitig ihrer Person. Wenn wir Menschen nur auf dieser Ebene, was sie getan haben, beobachten, das kann jeder. Die logische Folge ist verurteilen. Hätte euch das nicht über Marius erzählt auf diese Art und Weise, sondern nur als Dieb, der von euren Konten, also das Geld nimmt, was würdet ihr über ihn denken? Richtig, dass er dort sitzt. Solche soll man wegsperren, oder? Habe ich auch gedacht. Die Frage, warum ist das oder sie, die Ehebrecherin, das getan hat, bringt sie auf die Ebene von jedem von uns. Die Frage ist, warum hat sie Ehebruch getan? Wenn wir hören nur, Und ihr merkt, jetzt ist das Denken der Pharisäer da. Sie hat Ehebruch getan. Sie soll verurteilt werden. Aber wenn man sich die Frage fragt, warum, da kommt sie auf die Ebene von dir und mir. Wenn ich euch nur eine Vermutung oder zwei äußere, vielleicht hat diese Frau noch nie einen Mann kennengelernt, der sie geliebt hat, weil sie die Person war, die sie war. Vielleicht hat sie Sehnsucht nach Liebe gehabt und in ihrer Verzweiflung suchte sie überall und ein bisschen Liebe, Anerkennung, Zuneigung zu bekommen. Und ihr merkt, das Ganze bekommt jetzt eine ganz andere Dimension. Vielleicht müsste sie sich um ihre Kinder alleine kümmern und ihre Kinder hätten schon seit 3 Tagen nichts zu essen gehabt. Und das war ihre letzte Lösung, einen Ausweg dafür zu finden. Aber man muss in der Lage sein, diese Frage über andere Menschen zu stellen. Sie hat eindeutig einen falschen Weg ausgesucht, um ein echtes Bedürfnis zu befriedigen. Ich möchte nicht zu persönlich werden, aber ihr merkt, wir sprechen über die Ehebrecherin, aber wir sprechen über uns. Was wärest du bereit zu tun, um echt geliebt zu werden? Ich weiß nicht, was dein Bedürfnis im Augenblick ist, wo es am stärksten brennt. Die Botschaft Jesu an die Schriftgelehrte und Pharisäer ist eindeutig. Ihr seid nicht besser als diese Frau, die ihr für ihre Tat verurteilt. Oder vielleicht seid ihr besser bezüglich dieses Problems, aber nicht was andere Probleme betrifft. Jeder von uns hat eine andere Baustelle oder mehrere Baustellen in seinem Leben. Der Unterschied ist nur, wie viele und wo sie sich befinden. Jesus fragt offensichtlich nicht nur, was geschehen ist, sondern warum. Er billigt nicht die Sünde, den Weg, den diese Frau ausgesucht hat, ihr Bedürfnis zu befriedigen, aber hat volles Verständnis für ihre Bedürfnisse, für sie als Mensch. Ich werde es sehr einfach ausdrücken, um einfach den Punkt zu machen. Der Unterschied zwischen Jesus und anderen Menschen, zwischen Verurteilen und barmherzig sein, liegt in der Frage, warum jemand etwas getan hat. Empathie, die Fähigkeit, sich zu versetzen in andere Menschen, nachzuempfinden. Und dann merkt ihr plötzlich, die Beziehung zu der Person verändert sich radikal. Wenn ich verstehe, dass die andere Person dieselben Bedürfnisse wie ich habe, wenn ich verstehe, dass sie nicht oder keinen besseren Weg gekannt hat, um ihr Bedürfnis befriedigt zu bekommen, da habe ich nur noch ein Gefühl für diese Person. Und dieses Gefühl und Haltung ist Barmherzigkeit. Es ist ein Akt der Liebe und Barmherzigkeit, wenn ich mir die Zeit nehme, um darüber nachzudenken, warum jemand etwas getan hat. Aber es ist so viel leichter und kostet viel weniger Zeit, jemanden zu verurteilen und dann in eine Schublade zu schließen. Es ist viel einfacher zu sagen, wie kann jemand so blöd sein, das Auto zu parken, rauszusteigen und zu fragen, Ich habe gesehen, dass etwas geschehen ist, was Sie offensichtlich nicht beabsichtigt haben. Können Sie mir bitte erklären, was geschehen ist? Die Geschichte mit Ehebrecherin hat mich einiges gelehrt, was ich auf den Fall mit dem Smartfahrer angewandt habe und was mir endlich den Frieden, inneren Frieden zurückgebracht hat. Meine Rachefantasien sind verschwunden und ich stehe heute vor euch rein und frei, wenigstens diesbezüglich. Erste Lektion, ich bin nicht besser als er, aber hättet ihr mir damals das gesagt? So oft habe ich mich selbst ertappt, dass ich ein Urteil über andere gefällt habe. Ich bin nicht besser als der Smartfahrer. Ich habe auch in meinem Herzen so oft gesagt, wie kann der oder sie so blöd sein? Zweite Lektion, hinter seiner Reaktion steht ein Bedürfnis. Ich habe mir Zeit genommen, um zu verstehen, was für ein Bedürfnis es war, warum dieser Mensch so reagiert hat. Er wollte sich einfach auf der Straße sicher fühlen. Menschen sollten sich an die Verkehrsregeln halten, genauso wie er. Und schon wieder habe ich mich in ihm erkannt. Ich möchte auch sicher auf der Straße fahren. Ich möchte auch, dass sich Menschen an Verkehrsregeln halten, weil mir das die Sicherheit gibt. Ich war nicht besser als er. Die dritte Lektion. Als ich das alles verstanden habe, sind meine Rachefantasien verschwunden. Ich habe Mitleid mit ihm gehabt, weil er sein Bedürfnis nicht so äußern konnte, dass das eine Bereicherung für uns beide wäre. Er konnte nicht das, wie genau Marius sein Bedürfnis nicht so befriedigen konnte, dass es anderen nicht wehtut. Und Geschwister, ihr dürft oder ihr habt bestimmt also erraten, darin habe ich mich wiedererkannt. Wo ich versucht habe, mein Bedürfnis auf Kosten der anderen zu befriedigen. So habe ich gelernt, ein bisschen barmherziger zu sein. Mein Problem ist nur, dass ich daran denken muss, über andere nachzudenken, bevor ich irgendwas sage. Und das ist eine echte Herausforderung. Deswegen, wie schon gesagt, die größte Herausforderung, wenn etwas jemand sagt, dann müsste ich eigentlich ein bisschen Stille halten, ja, und dann überlegen und dann antworten. Dann kommt es meistens richtig. Aber gleich, wenn ich gleich automatisch antworte, kommt immer wieder die alten Mustern da zutage. Ich wünsche euch Gottes Segen. Und vor allem, dass ihr barmherzig seid zu euch selbst und zu anderen Menschen. Eine Komponente, die ich heute nicht also erwähnt habe, aber die unheimlich wichtig ist, aber die setze ich einfach voraus. Seid so barmherzig, wie ihr die Barmherzigkeit Christi erlebt habt. Und dann braucht ihr diese theoretischen Überlegungen überhaupt nicht. Gott segne euch. Amen.